Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, es ist 16 Uhr und somit wieder Zeit für die Plattform hier auf der 102,6. Mein Name ist Michael Trost und Thema an der Plattform heute Nachmittag ist ja Ding bzw. der Nahverkehr in Ulm und insbesondere der Aspekt der Corona-Problematik wollen wir heute auch eine Stunde sprechen mit meinem Gast und so ist vom Ulmer Nahverkehr, genau von Ding, bei mir im Studio der Herr Markus Zimmermann. Herr Zimmermann, ganz herzlich willkommen.
Hallo,
eineinhalb Jahren treffen wir uns hier mal wieder bei einer Sendung. Wir haben schon mal im November 2019 über Ding gesprochen. Damals war das Ding Corona aber noch kein Ding, sondern es war noch bei der Ferne. Inzwischen hat sich die Welt ganz ordentlich bewegt. Leider haben wir auch ein Thema, was natürlich dann gerade Nahverkehr und alles, wo Menschen zusammenkommen, sehr bewegt. Darüber sprechen wir gleich. Aber erstmal würde ich vorschlagen, machen wir es wie an und dazu mal auch, Herr Zimmermann, dass wir eine kurze Vorstellrunde machen, dass Sie vielleicht einfach ganz kurz den Hörern berichten, wer Sie sind, was Sie machen, wie Sie vielleicht auch zu Dingen gekommen sind, wie lange Sie da schon sind und überhaupt, was Sie so tun. Einfach, damit die Hörer wie immer wissen, wer ist eigentlich heute zu Gast, wer steht denn hier gegenüber.
Ja, vielen Dank. Herr Trost, für die Einladung auch zu Free FM. Mein Name ist Markus Zimmermann vom Verkehrsverbund Ding hier in Ulm. Ich schaffe dort schon seit über 20 Jahren und bin für den Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Zuvor hatte ich auch schon im Bereich Nahverkehr gearbeitet, allerdings etwas weiter weg von hier auf der Insel Rügen. War dort auch bei einem Nahverkehrsbetrieb fürs Marketing zuständig. Und obwohl ich eigentlich Forstwissenschaft studiert habe, was ein bisschen fremd ist, wenn man an Nahverkehr denkt, war mein Bezug der, dass ich irgendwann mal im Nationalpark Bayerischer Wald eine Diplomarbeit gemacht habe. Der wollte sich damals verkehrsautofrei machen. Der wollte, dass bestimmte Straßen für den Autoverkehr gesperrt werden und dass dort eben statt Autos Busse fahren, dass die Leute eben nicht mehr mit dem eigenen Auto hochfahren zu den Parkplätzen, zu den Wanderparkplätzen. Dort habe ich eine Diplomarbeit gemacht. Die haben mich mit einem Planungsbüro zusammengebracht und das hat mich dann wiederum nach Rügen gebracht und irgendwann einmal hat mich dann der Ruf wieder ereilt, in den Süden der Republik zurückzukehren und so bin ich dann bei Ding in Ulm gelandet.
Man müsste sagen, Rügen ist an sich ja fast Urlaubsgebiet, dann sind sie ja ständig dann im Urlaubsgebiet so gewesen, oder? Rügen ist ja so ein bisschen, was man bei uns mit wow, Ostsee und da möchte ich im Sommer hinfahren verbindet.
Ja, so ist es, aber tatsächlich ist es so, wenn man dort arbeitet, dann nimmt man das alles aus einer ganz anderen Brille wahr, dann machen wir schon den einen oder anderen Ausflug, aber genießt dann die Vorzüge im Endeffekt dann doch nicht so ganz, als wenn man rein in Urlaub dort wäre. Ich habe aber wirklich sehr, sehr viele schöne Erinnerungen. Und was eine Erinnerung auch ist, aus der Nahverkehrssicht, dort waren die Busse vor allem im Sommer immer alle extrem proppenvoll, weil viele Urlauber, wenige Straßen, heißt Stau. Und da haben sich dann doch, Gott sei Dank, viele Urlauber, viele Besucher der Insel Rügen immer gerne in die Busse gesetzt, um ganz einfach den Stress des Parkplatzsuchens, des im Stau Stehens nicht zu haben.
Ja, insofern Thema Nahverkehr auf Rügen wie auch in Ulm ein wichtiges Thema. Ich glaube, es wird kaum einen Ulmer oder Ulmerin geben, die nicht irgendwo auch Straßenbahn und Omnibus fahren, weil letztendlich ist es doch von der einen Seite zur anderen die bequemste und auch wahrscheinlich die schnellste Möglichkeit, durch Ulm zu kommen. Vielleicht, dass wir zu Ding auch ein paar Dinge vorweg sagen und vielleicht weiß gar nicht jeder, für was Ding eigentlich steht. Müssen wir vielleicht auch mal ganz kurz sagen, was für ein Ding?
Dann definieren wir das ganz kurz. Der Nahverkehrsverbund Ding ist eine Gesellschaft, bei der sich die Stadt Ulm und die Kreise Alb-Donau, Biberach und Neu-Ulm zusammengeschlossen haben mit den Verkehrsunternehmen der Region, also zum Beispiel SWU Verkehr oder die DB Zugbus RAB, Stadtwerke Biberach oder auch die vielen privaten Verkehrsunternehmen in Baden-Württemberg und in unserem bayerischen Landkreis Neu-Ulm, um eben Dinge gemeinsam zu erledigen, gewisse Aufgaben gemeinsam zu erledigen, wie zum Beispiel das Herausgeben eines Fahrplans. Ja, das wäre eigentlich ziemlich aufwendig, wenn das jedes einzelne Verkehrsunternehmen für sich lösen würde. oder eben auch, was aus Sicht der Fahrgäste nochmal so wichtig ist, der gemeinsame Tarif. Das heißt, sie können in Stadtteil von Biberach einen Fahrschein lösen beim Busfahrer, können dort mit dem Stadtbus der Stadtbus Biberach zum Bahnhof fahren, fahren dann mit der Südbahn hoch nach Ulm, steigen dort in die Straßenbahnlinie 2 bis zu den Kliniken um. Alles mit einem Fahrschein. Sie können mehrfach umsteigen, können aber immer einen denselben Fahrschein benutzen. Das ist der Sinn und Zweck unseres Gemeinschaftstarifs, der eben seit über 20 Jahren für die Fahrgäste hier im Ding ein großer Vorteil ist.
Das heißt, Sie sind seit über 20 Jahren, also Ding wurde gegründet um 2000 ungefähr, oder?
Am 1. Januar 1998.
98, um genau also zu sein. 23 Jahre. Und seither gibt es also diesen Verbund und das ganze Thema, ich kann von Ulm aus also bis in die Umgebung fahren, brauche einmal nur Ticket lösen, wurde damals etabliert.
Richtig. Wobei wichtig ist, dass halt nach wie vor die Verkehrsunternehmer als eigenständige Unternehmen ihren Job machen, also Personen von A nach B befördern, sind auch dafür verantwortlich, dass das fahrplanmäßig passiert, also dass keine Verspätungen entstehen. Dafür ist jetzt Ding weniger zuständig. Das heißt, es gibt noch immer eine große Eigenverantwortung der Verkehrsunternehmen, selbstverständlich.
Wie ist das? Sie sind ja dann angestellt bei den Stadtwerken Ulm, bei der SWU Verkehr, denke ich.
Ist eine eigene Gesellschaft, eine eigene GmbH, deren Gesellschafter eben diese vier Aufgabenträger sind, also Stadt Ulm, Landkreis Alb-Donau, Biberach und Neu-Ulm und diese 34 Verkehrsunternehmen auf der anderen Seite. Die haben auch 50% der Gesellschaft, aber wir sind eine eigenständige GmbH.
Das heißt, es ist nicht nur, dass Sie quasi unter einem Namen operieren und drunter die einzelnen Verkehrsbetriebe, sondern es ist tatsächlich eine Holding, eine gewisse, und Sie gehören zu dieser Holding. Das heißt, Sie sitzen zwar dann irgendwo vielleicht räumlich bei den Verkehrsleuten hier.
Ne, wir haben sogar eigene Büros, Herr Trost. Tatsächlich.
Ja, gut. Das heißt, Sie sind, was das angeht, wirklich, separat und sind an der Stelle deshalb übergeordnet, sage ich mal, und haben dort auch eine gewisse koordinative Aufgabe, also Marketinggeschichten und ich glaube aber auch so ein bisschen übergreifend einfach die Dinge im Auge zu behalten.
Richtig,
oder?
Genau. Ja. Mhm. Wobei übergeordnet auch nicht der richtige Begriff ist. Wir sind Gesellschafter, der unsere Gesellschafter geben uns Hausaufgaben auf, eben diese Dinge gemeinsam zu regeln, wie Tarif oder Fahrplan. Deshalb sind wir weder über noch untergeordnet. Wir sind halt eine GmbH, die gewisse Aufgaben, die in Verträgen festgelegt sind, erledigt.
Ich meine mit übergeordnet, das, was alle Verkehrsbetriebe irgendwo, gemeinsam zu beachten haben, damit das Zusammenspiel funktioniert, das muss ja irgendwo erdacht werden. Das sind Pläne, die über alle drüber quasi sozusagen gestülpt, ist zu viel gesagt, aber im Prinzip angewandt werden und das sind eben...
So kann man das ganz gut bezeichnen, genau.
Ja. Gut, ich glaube, dann haben wir das verstanden. Wie viele Mitarbeiter arbeiten denn bei Ihnen? Bei Ding haben Sie dann einen Überblick? Sind das 15 Leute oder sind das mehr?
Wir sind in Ulm 8 Leute.
8.
Und in Biberach haben wir nochmal ein Büro, da arbeiten 3,5 Leute.
Ich würde sagen, ein Team mit überschaubarer Größe.
Überschaubarer Größe,
aber mit großer Verantwortung.
Und flacher Organisation.
Aber große Verantwortung auch, weil letztendlich hier in der Umgebung den Nahverkehr so zu organisieren, dass das alles funktioniert. Terminpläne abstimmen, Zeitpläne, vielmehr Fahrpläne abstimmen, Ressourcen bereitstellen wahrscheinlich auch. Also das ist ja schon nicht ganz, es ist nicht ganz trivial wahrscheinlich.
Nicht ganz, nein.
Für alle, die jetzt irgendwo nicht wissen, Sie sitzen noch, glaube ich, da vorne
in der Wilhelmstraße.
In der Wilhelmstraße.
Genau. Jetzt,
weil wir haben uns ja mal getroffen in den Gebäuden. Es war da vorne da.
Ja.
In der
Olgastraße.
Genau. Und das ist inzwischen nicht mehr. Das heißt, das hat sich auch geändert in der Zwischenzeit. Haben Sie einen Überblick, wie viel Streckenkilometer Länge eigentlich dann im Ding Verkehrsbund ungefähr befahren werden? Reden wir da von Hunderten von Kilometern oder gibt es da irgendeine Übersicht, wenn ich jetzt mal jede Straße, also beziehungsweise jede Linie, Straßenbahn, Bus, so aufaddiere, wie viele Straßenkilometer davon Ding befahren werden? So ungefähr so eine Hausnummer oder das ist schwierig?
Da bin ich jetzt momentan etwas am falschen Fuß erwischt. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe irgendwie ein paar andere Zahlen mitgebracht. Also ich betrachte das ja mehr so aus der Erlösecke oder aus der Fahrgastecke. Ja, das hat Ihr junger Kollege vorhin schon gefragt, wie viele Fahrgäste haben Sie denn so im Jahr? Und dann habe ich gesagt, 63 Millionen. Also in dem normalen Corona, nicht im Corona-Jahr, sondern halt in den Jahren vor Corona. 2019 waren es eben noch 63 Millionen. Fahrgäste ist vielleicht weniger die optimale Bezeichnung, Fahrten. Ich würde sagen, weil eine Person, vor allem ein Schüler zum Beispiel, übernimmt der oder unternimmt mehrere Fahrten pro Jahr, viele Fahrten pro Jahr. Also sind es keine 63 unterschiedlichen Personen, die 63 Millionen unterschiedliche Personen, sondern es werden, um das mal klar auszudrücken, 63 Millionen Fahrten pro Jahr unternommen im Ding.
Ja, das hätte ich jetzt auch gerade vermutet, weil letztendlich gibt es ja viele Pendler, so wie ich auch, der täglich damit zur Arbeit fährt. Da muss man wahrscheinlich schon dann teilen. Aber gibt es da so ungefähr eine Schätzung, wie viele Menschen, also wie viel vielleicht in Prozent irgendwie in der Bevölkerung, so aus dem Bereich hier irgendwo in der Stadt, so regelmäßig Bus und Bahn nutzen? Da gibt es bestimmt auch irgendwo Erhebungen, oder?
Ja, weiß man genau. Also so ganz, ganz grob sind es natürlich in der Stadt Ulm erheblich mehr wie in den ländlichen Bereichen des Alb-Donau-Kreises oder des Landkreises Biberach. Und in Ulm sind es irgendwas zwischen 15% und 20%, die mehr oder weniger regelmäßig fahren. In den ländlichen Regionen flacht es dann schon bedeutend ab.
Ja, wahrscheinlich, weil die Verbindung natürlich raus nach, ich habe zum Beispiel hier eine Radiokollegin, die nach Bollingen muss, gesagt hat, da fährt halt abends nichts mehr.
Ja.
Das heißt, da ist natürlich die ländliche Bevölkerung oder außerhalb von Ulm natürlich, da haben es ein bisschen schwerer.
Ja. Genau, aber da kommen wir vielleicht noch drauf, wenn wir uns etwas über Corona unterhalten haben und über die Zeit unterhalten, die nach Corona folgt, was passieren muss, wenn solche Dinge wie Verkehrswende stattfinden sollen, die ja ganz notwendig ist, um das Thema auch schon mal anzusprechen, die Klimakrise bewältigen zu können.
Ganz wichtiger Punkt, denke ich, der gerade, wenn es in die Konkretisierung von Grün oder von Klimathemen geht, natürlich anliegt. Sie haben es schon ein bisschen angedeutet. Sie haben wahrscheinlich im letzten Jahr und im letzten halben Jahr wieder mit der Thematik Corona und wie muss sich ein Verkehrsverbund darauf einstellen? Kann man überhaupt Busse noch fahren lassen oder Straßenbahnen oder muss man spezielle Maßnahmen treffen? Wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Arbeit gehabt und sehr, sehr viel wahrscheinlich auch sich mit wahrscheinlich verschiedenen Gesundheitsaspekten befassen müssen. Oder wie kann man so für Sie in der Arbeit quasi die letzten eineinhalb Jahre denn so umschreiben, charakterisieren?
Ja, es war definitiv total anders, haben Sie völlig recht. Die letzten 14 Monate, die, ich sag mal, um ein Bild zu verwenden für den Nahverkehr, war es eine echte Durststrecke. Durststrecke ganz einfach deshalb, weil ja die Fahrgastzahlen extremst eingebrochen sind. Also ich habe da jetzt keine Fahrgastzahlen in dem Sinn dabei, weil wir die auch nicht proaktiv zählen bei Dingen. Ich kann es wieder über Erlöse sagen. Also es waren in den schlimmsten Monaten bis 50% Mindererlöse, die durch die reduzierte Fahrgastzahl eben eingenommen werden konnten. Und das ist natürlich schon massiv. Die Frage war, woher kam es? Wie kam es zustande? Ich meine, das ist natürlich die Angst vor der Infektion, die viele, vor allem spontan Fahrgäste, abgehalten haben. Aber es kam natürlich auch das Homeoffice dazu und vor allem das Homeschooling. Und auch fehlende Anlässe. Ja, also wenn ich Sie fragen würde, was ist der fahrgastreichste Tag im Jahr in Ulm, dann kommen Sie vielleicht drauf, dass das der Schwermontag ist.
Oh ja.
Und wenn so ein Schwermontag nicht stattfindet, dann dann fehlt ein Fahrtanlass. Und so gibt es natürlich auch viele andere Anlässe. Kino, Theater,
kann ich mir vorstellen.
Shopping.
Bitte? Fußballspiele im Stadion, wenn
definitiv,
ich da zum Beispiel zu der Zeit in den Bus oder Straßenbahn fahre, weiß ich auch, dann ist ein Riesenandrang und werden, glaube ich, sogar Sonderfahrzeuge eingesetzt.
Richtig.
Und das ist natürlich alles entfallen. Ja.
Bei uns intern war es natürlich auch so, wir haben uns komplett mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Wir haben irgendwie von heute auf morgen einfach nur noch Videokonferenzen durchgeführt und haben uns auch tatsächlich nur mit der Thematik beschäftigt, wie die Corona-Regeln dann im Nahverkehr umgesetzt werden können. Und da gibt es eben extrem viele Aspekte, es gibt tarifliche Aspekte, es gibt Fahrplanaspekte und die müssen in einer dauernden Abstimmung sein zwischen den Verkehrsunternehmen, den Landkreisen, den Ministerien, den Branchenverbänden. Es gab, wie gesagt, Diskussionen, Abstimmungen, Telefonkonferenzen, Videokonferenzen, um, wie gesagt, nochmal das umzusetzen, was den Fahrgast im Endeffekt betrifft. Damit er weiterhin regulär und sicher den Nahverkehr nutzen kann.
Ja, das heißt, klar, die Zahlen sind eingebrochen, aber gibt es ja zum Beispiel auch, so wie ich es zum Beispiel auch habe, Leute mit Monats- oder Jahreskarten. Das heißt, die haben natürlich trotzdem ihre Ausgaben oder beziehungsweise ihre Fahrkarten wahrscheinlich bezahlt. Insofern ist es jetzt wahrscheinlich nicht so, dass jetzt, sag mal, mit jeder angetretenen Fahrt für sie ein Verlust entstanden ist, sondern die Leute, die also Fahrkarten von Jahr oder so haben, haben ja wahrscheinlich trotzdem dieselbigen bezogen und also auch insofern quasi Ding etwas bezahlt. Also insofern wird es nicht ganz 1:1 so durchschlagen, oder?
Kann man nicht so pauschal sagen. Also ja, es ist da wirklich jedes Quartal anders. Mhm. Zum Beispiel die von Ihnen erwähnten Jahreskartenkunden, die haben eigentlich sehr, sehr lange die Stange gehalten, sind also sehr lange dabei geblieben, vor allem im Jahr 2020. Und da kam es eigentlich erst über den Jahreswechsel in den ersten Monaten zu einem Rückgang. Ja, was sofort eingebrochen ist, was sofort irgendwie nachgelassen hat, war die Nachfrage seitens der Fahrgäste, die selten oder spontan fahren. Also die sind eigentlich relativ schnell weggebrochen, sind dann über den Sommer wieder gekommen. Der Sommer 2020 war noch einigermaßen gut, aber wie gesagt, je höher die Welle, je größer die Einschränkungen durch irgendwelche Lockdowns oder Schulschließungen, desto mehr ist eigentlich ganz klar, gehen dann auch sofort die Fahrgastzahlen zurück.
Bevor wir auf die einzelnen Maßnahmen und die Veränderungen, die das mit sich gebracht hat, gehen, Fragen gibt es eigentlich oder vermute ich fast, gab es wahrscheinlich so einen Katastrophen, ja, sagen wir übergeordneten oder Katastrophenfall ist vielleicht der falsche Begriff, aber so ein Ausnahmefall, sagen wir mal, irgendwelche Pläne in der Schublade, ist sowas auch jemals irgendwie bedacht worden oder wurden Sie da auch mehr oder weniger recht kalt erwischt oder wie war das bei Ihnen dann in der Situation? Kann man da irgendwas aus der Schublade holen, nee, sagen?
Nee. Katastrophenplan gab's, oder? Gab es nicht. Also es gab da keinen Katastrophenplan für eine Corona-Pandemie oder für vergleichbare Szenarien. Also wirklich nicht. Kann ich wirklich nicht sagen. Da wurden wir, wie Sie das erwähnt haben, kalt erwischt, ja.
Das heißt, da waren Sie dann wahrscheinlich von jetzt auf nachher mit wahrscheinlich auch anderen Verkehrs, also jetzt außerhalb von Dingen, dann im Kontakt, wie geht man auf sowas ein, wo kriegt man überhaupt verlässlich Unterlagen her, also muss man wahrscheinlich auch mit Wissenschaftlern sprechen, was kann man vertreten, was nicht, oder wie geht man dann überhaupt so eine Situation an?
Ich glaube, das A und O war wirklich die Möglichkeit, dass wir uns intensivst eben nicht bloß mit den Nachbarverkehrsverbünden abgestimmt haben, immer zu gucken, was machen die, was wissen die mehr als wir, ja, was können wir denen aber wiederum zurückgeben, auch den ständigen Draht zu den Ministerien zu halten, besonders wenn es darum geht, dass eben wieder eine neue Maskenregelung, eine neue Regelung für Schulschließungen oder dergleichen angekündigt werden, da schon möglichst früh informiert zu sein und möglichst rasch und umgehend dann auch reagieren zu können.
Mhm. Ja, ja. Und ich überlege gerade, Corona-Thema kam so mal in der Form, dass Sie gefordert waren, wahrscheinlich dann bei Ihnen März oder Februar letzten Jahres auf. Oder ab wann war das bei Ihnen?
Im März ging's los, ja.
Auf dem Radar, dass man was tun muss. Und die ersten Maßnahmen sind ja, glaube ich, auch relativ schnell, ohne dass wir schon zu konkret ins Detail, denn das würde ich nach der Musik machen, aber die ersten Maßnahmen sind, glaube ich, schon im März dann getroffen.
Die ersten Lockdowns und Schulschließungen, die kamen dann Mitte, Ende März, ja, so ist es.
Und insofern ab der Zeit war bei Ihnen dann auch besondere Betrachtung, was das Thema
richtig
angeht.
Richtig, ja, genau. Ja. Mhm. Ich meine, im Grunde, wenn man sich ehrlich ist, hatte ja keiner so einen Plan. Die Regierung hätte ihn haben können, wurde ja auch viel diskutiert. Warum ist die Regierung nicht viel besser darauf vorbereitet? Ja, das lässt sich hinterher immer ganz leicht sagen, wie man überhaupt ja bei solchen Geschichten im Nachhinein immer erheblich klüger ist wie vorher. Aber wie gesagt, wir waren es ja auch nicht.
Ja, ich denke, es ist wahrscheinlich sehr schwierig, nicht zu sagen, das gab es an keiner Stelle wahrscheinlich, das hat man einfach nicht für möglich gehalten, dass es zu seinem Szenario kommt. Herr Zimmermann, dann wollen wir einfach mal ein bisschen so das Thema angehen, wie Sie dann mit welchen Maßnahmen auf Corona reagiert haben, was sich vielleicht dann auch über die Zeit im letzten Jahr noch über neue Erkenntnisse hin verändert hat, was heute, sagen wir mal, die Vorsichtsmaßnahmen sind, die Erfahrungen und vielleicht auch einfach mal so eine gewisse Bilanz, dass wir da versuchen, das ein bisschen zu beschreiben, was letztendlich das alles für Sie bedeutet.
Ja gut, die erste Beobachtung damals war natürlich die alle Verkehrsverbünde oder Unternehmen in Deutschland gemacht haben, nämlich die Fahrgäste bleiben weg. ja, von heute auf morgen, bedingt eben durch Schulschließungen und Lockdowns, waren die Fahrgastzahlen plötzlich im Keller gesunken. Und wie gesagt, über die Gründe haben wir schon gesprochen, die Angst vor Infektionen, die fehlenden Anlässe, Homeschooling, Homeoffice und so weiter. Und wir haben uns dann schon Gedanken gemacht, was man tun kann, um zu sagen, trotzdem ist es relativ sicher, in Bus und Bahn zu fahren. Also muss man wirklich eine große Angst haben, sich zu infizieren, wenn man in Bus und Bahn einsteigt? Oder wie geht es eigentlich? Und eine der allerersten Diskussionen damals war, dass ja auch der Kontakt mit dem Fahrer irgendwie diskutiert werden musste. Ja? Wenn sich Fahrer infizieren, dann ist der Nahverkehr sofort am Ende, ja, kann eingestellt werden, mehr oder weniger. Das heißt, das hat man gemacht. Man hat dann in den nächsten Wochen, in den ersten Wochen erstmal versucht, den Fahrer abzuschirmen durch solche Plexiglaswände, hinter denen ich auch gerade sitze, um mich vor ihnen oder sie vor mich einfach Schutz zu gewährleisten. Und das hat dann auch eigentlich relativ rasch funktioniert. Und innerhalb weniger Wochen hat das Verkehrsunternehmen soweit umgesetzt. Das war ein Punkt. Dann waren die Fahrer eigentlich schon mal relativ gesichert. Dann, was dann aber bald aufkam, war eben dann das Thema mit der Maskenpflicht. Mhm. Weil nach wie vor ist einfach das A und O des Infektionsschutzes, vor allem in den Nahverkehrsmitteln, auch an der Haltestelle eigentlich schon, aber vor allem in den Nahverkehrsmitteln, dass man die Maske trägt. Da war natürlich auch die Begeisterung nicht fürchterlich groß. Die Pflicht musste aber trotzdem irgendwie umgesetzt werden. Es war irgendwie ein bisschen schwer zu kapieren, was zu vermitteln war, denn die Gegner der Maske haben gesagt, ja, die Maske ist so durchlässig, also da kann ich immer noch Partikel oder Viren einatmen. Das hilft ja alles gar nichts. Aber der Sinn war eigentlich ein ganz anderer, nämlich dass das Ausstoßen von Aerosolen, von Partikeln, die mit Viren behaftet sind, gestoppt wird oder verhindert wird und dass man dadurch den anderen schützt. Ja? Der Schutz gelingt dadurch nicht, indem man sich selbst schützt, sondern dass man durch seine Maske den anderen schützt. Das ist eigentlich so ein altruistischer Ansatz, sage ich mal, der einfach auch nicht einfach zu vermitteln ist und war. Aber es gibt im Prinzip neben diesem Maskenthema noch eine ganze Reihe anderer Themen, die dafür sprechen, dass man sagen kann, und zwar zu Recht sagen kann, dass das Fahren mit Bus und Bahn sicher ist, nämlich man hat ja im Grunde eine kurze Verweildauer in den Nahverkehrsmitteln. Keiner fährt eine halbe Stunde oder eine Stunde mit irgendeinem Bus oder einem Nahverkehrszug rum. Und was auch systemimmanent ist sozusagen, ist, dass Fahrgäste in der Regel ja nie viel sprechen. Natürlich, man redet mal kurz mit dem Nachbarn, aber man hält keine großen Monologe oder man singt auch nicht oder vielleicht nur sehr selten. Und dieses Nichtreden und die Maske, die führt eben schon mal dazu, dass es wirklich insgesamt am Ende des Tages in der Summe nur sehr wenige Partikel sind oder virenbelastete Aerosole sind, die ausgestoßen werden. Ja. Und dazu haben die Verkehrsunternehmen sukzessive versucht, eben auch extrem viel zu lüften. An jeder Haltestelle alle Türen aufzumachen, dass es immer zur Durchlüftung kommt. An der Endhaltestelle auch den ganzen Bus durchzulüften, sofern es eben angesichts der Temperaturen irgendwie auch möglich war. Und auch die Klimaanlage immer anzuhaben und die Klimaanlage und die Lüftung mit speziellen Filtern zu versehen, die in der Lage sind, noch viel feinere Partikel und Aerosole abzuscheiden, wie das bisher der Fall war. Also man hat sich wirklich jede Menge einfallen lassen, um für die Sicherheit zu sorgen. Trotzdem kam es, als dann im Herbst letzten Jahres auch die Schulen wieder begonnen haben, zum Problem, dass der normale Schulbusverkehr immer so aussieht, dass nicht jeder Sitzplatz belegt ist und die Stehplätze frei sind. Nein, auch die Stehplätze sind bei einem normalen Schulbus eigentlich immer sehr gut ausgelastet. Und da kam das Problem auf, was tut man hier? Und da sind die Länder und der Freistaat Bayern auch hergegangen und haben gesagt, wir finanzieren Verstärkermaßnahmen, dass parallel zum normalen Schulbus noch ein Verstärkerbus fährt, der dazu führt, dass es eben nicht zu diesen typischen Auslastungserscheinungen kommt, wie sie im Schulbusverkehr so gang und gäbe und bekannt sind.
Man hat ja auch, glaube ich, weil ich ja auch mit Fahrern, ein paar Sitzplätze dann gesperrt. Das heißt, wenn zum Beispiel so vier gegenüber normalerweise Plätze wären, 2 zu 2, also dass man gesagt hat, immer nur quasi schräg gegenüber, also aus 4 macht 2, um da ein bisschen an den Abständen irgendwo.
Das war aber höchstens nur phasenweise so oder auch in der Zeit, als diese Fahrer Plexiglas-Schutzwände noch nicht da waren, hat man auch die ersten Plätze hinter dem Fahrer auf die Art und Weise abgesperrt. Aber man kann sich's eigentlich nicht leisten, zu sagen, man sperrt irgendwo mitten im Bus oder mitten im Zug irgendwelche Plätze. Das geht eigentlich nicht, weil die Fahrgäste sollen sich ja schon möglichst gleichmäßig im Bus oder im Zug verteilen. Und dieses sogenannte Abstandsgebot, das ja auch propagiert wurde, 1,5 Meter, ist im Bus ja im Prinzip nicht einzuhalten. Ist deshalb nicht einzuhalten oder muss nicht eingehalten werden, weil es ja die Maske gibt. Ne? Und die Maske, die verhilft dazu, dass man eben auch im Bus oder im Zug, auch wenn es nicht anders geht, aber im Zweifel, wenn es nicht anders geht, auch mal ein bisschen näher zusammenrücken kann oder soll. Weil, wie ich vorher ausgeführt habe, die Maske und dieses eingeschränkte Reden ja dazu führt, dass ohnehin weniger Partikel und Aerosole und so weiter ausgestoßen werden.
Ja, das heißt, diese Sitzplatzeinschränkung, ich habe gerade nachgedacht, die ist ja seit einer gewissen Zeit, glaube ich, auch wieder ganz aufgehoben. Ne? Weil es waren zum Teil ja dann einmal so gerade hinter den Fahrern in der Straßenbahn gesperrte Plätze und zum anderen, wie gesagt, in der Straßenbahn weiß ich auch, wo gerade, wo ich zum Beispiel gerne sitze, so in den 2 Reihen gegenüber, wo dann stand, bitte nur, dann ging quasi 2 statt 4. Und das heißt, das ist inzwischen komplett aufgehoben. Das heißt, weil man sagt, die Abstände zum einen werden eh nicht auf 2 Meter ausgedehnt, dann zum anderen ist es natürlich auch schlecht, wenn die Leute statt sitzen und stehen und sich dann im Stehen nahe kommen und dann auch stehen ist unsicherer als sitzen im Sinne von Verkehrssicherheit, wenn es die Straßen bremst zum Beispiel. Oder
genau, wie gesagt, sinnvoll ist es, die ganze Fläche im gesamten Fahrzeug zu nutzen und dann möglichst gleichmäßigen Abstand einzuhalten. So wäre es ideal.
Sie haben also zu keiner Zeit jetzt irgendwo dann definiert, dass zum Beispiel nur 70-80% mitfahren dürfen, sondern das im Prinzip schon aber alle, die auch wollen, mit können, oder?
Es gab solche Definitionen, die haben allerdings dazu gedient, entscheiden, ab wann es eben Verstärkermaßnahmen im Schulbusverkehr gibt. Die waren auch immer wieder mal unterschiedlich, auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Darum bringt es ja nicht viel, die alle zu rekapitulieren an der Stelle. Aber solche Definitionen gab es, aber eben nur, um zu sehen, ja, wann brauche ich jetzt einen Verstärkebus im Schulbusverkehr.
Das war aber dann überwiegend in den Stoßzeiten und im Schulbusverkehr,
richtig,
also den
so
Hauptverkehrszeiten und dann eben im Schulbusbereich, also so den üblichen anderen Tageszeiten haben sie es dann nicht benötigt, ja.
Genau.
Ja, und diese Zusatzbusse fahren heute auch noch, war das oder gilt das?
Momentan sind Ferien, momentan sind Schulferien, da fahren sie nicht.
Und sowieso, ich glaube, die Schulen sind ja überwiegend auch auf Homeschooling umgestellt.
Da ist halt auch wieder die große Frage, die man nie irgendwie im Endeffekt 4 Wochen voraus sagen kann, was ist los im Bereich Schule? Ja, welche Art von Schule wird stattfinden? Momentan weiß man es einigermaßen genau, was nach den Pfingstferien sein wird. Vermutlich irgendwie eine Art von Wechselunterricht. Aber das müssen natürlich die Schulen für sich klären und kommunizieren. Auf alle Fälle findet nach den Pfingstferien der normale Verkehr wie an Schultagen statt. Und man muss beobachten, für den Fall, dass wieder irgendwo Schulbusse fahren werden, die überlastet sind, die von der Kapazität her so ausgelastet sind, dass eben auch die Stehplätze belegt sind, werden das die Eltern oder die Busfahrer den Landratsämtern melden und die versuchen dann eben so schnell wie möglich die Maßnahme zu genehmigen. Das heißt, es gibt ja Fördergelder dafür und entsprechend dann diese Busse auch zu organisieren und zu bezahlen.
Wie flexibel sind Sie oder anders, wie viel Vorlaufzeit brauchen Sie denn? Ich meine, gerade wenn Sie sagen, Sie müssen zusätzliche Fahrzeuge zur Entlastung einsetzen, heißt das ja, dass Fahrer auch eingeteilt werden müssen. Wie viele Tage Vorlaufzeit haben Sie oder haben Sie für sowas dann kurzzeitig mehr Aufwand auch da irgendwie schon immer eine gewisse Vorplanung? Also nicht nur auf Pandemie anwendbar, sondern auf Ereignisse, die generell irgendwo, Sportevent oder so, wo man sagen kann, diesen Plan ziehe ich jetzt raus oder wie
geht's? Nein, also wie gesagt, das ist auch eine Maßnahme, die nicht bei Ding läuft, sondern das Bewilligen und Beauftragen dieser Verstärkerbusse läuft bei den Landratsämtern als Aufgabenträger im Schülerverkehr. Wie schnell das im Endeffekt ist, von dem Zeitpunkt an, wo ein Busfahrer berichtet, ja, also bei mir war es heute wirklich so, dass wir einen Verstärkerbus brauchen, bis zum Tag, wo dann dieser Verstärkerbus tatsächlich fährt, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, ob das, es geht bestimmt nicht von heute auf morgen, Ob das, wie viele Tage das sind im Endeffekt, ich kann es Ihnen nicht sagen, weil es nicht bei uns läuft, ganz einfach.
Ja, aber es gibt schon immer noch ein bisschen Ressourcen, wie soll ich mal sagen, Ressourcenreserve an Manpower und auch an Fahrzeugen, auf denen Sie zugreifen können, der an der Stelle oder die einzelnen Verkehrsverbünde zugreifen können, so dass man auch reagieren kann.
Das hat bisher immer funktioniert, ja. Mhm. Auch deshalb, weil viele Verkehrsunternehmen ja zwei Standbeine haben. Das ist neben dem normalen Linienverkehr ja auch der Reisebusverkehr. Mhm. Und mit der hat ja lange Zeit auch bis jetzt große Einschränkungen erfahren. Der war so gut wie brach gelegen. Das heißt, aus dem Bereich heraus kamen dann doch noch Fahrer, die Unternehmen einsetzen konnten, um diese Verstärkermaßnahmen zu leisten.
Mhm. Können denn eigentlich untereinander diese Unternehmen auch gegenseitig also sich ausleihen dann, also Ressourcen? Also wenn zum Beispiel jetzt SWU mal einen Fahrer oder ein Fahrzeug zu wenig hat, ist das ihr Ding? Irgendwie gibt es da auch, wie soll man sagen, Unterstützungsregelung oder ist das außerhalb? Also dass man nicht nur planmäßig im Sinne von Verkehrsplanung und System quasi miteinander kooperiert oder wie soll ich sagen, zusammenführt oder kann das auch eben Ressourcen in dem Fall?
Also es läuft sicherlich nicht so, dass man sagt, Verkehrsunternehmer A, ich brauche von dir, Verkehrsunternehmer B, morgen mal 3 Busse und 3 Fahrer. Es läuft eher so, dass halt ordentliche Auftragsverhältnisse entstehen, indem eben ein Verkehrsunternehmen sagt, ich habe dir eine Leistung zu vergeben und kannst du mir die anbieten, Verkehrsunternehmer B, und dass dann darüber eigentlich auch ein vertragliches Verhältnis entsteht und eine Leistung in dem Sinn an einen Subunternehmer vergeben wird. Das ist eigentlich gang und gäbe für den Fall, dass ein Verkehrsunternehmen eben die Leistungen, die es übernommen hat, nicht ganz übernehmen kann. Aus Kapazitätsgründen ist so ein Subunternehmertum eigentlich gang und gäbe. Dass sowas mehr oder weniger informell läuft, so auf kurzen Dienstweg, weiß ich nicht, kann sein, ich glaube es aber eher nicht.
Mhm. Ah ja, ja. Und aktuell, wie ist dann sowas? Gibt es dann jetzt auch, sagen wir mal, im Ding-Umfeld dann regelmäßig ja, sowas wie ein Showfix oder Meetings, wo dann die einzelnen Verbünde oder nicht Verbünde, die einzelnen, also SWU und Co., die ganzen, die das tragen, dann auch ständig sich im Austausch befinden, wo man sich dann auch abstimmt, dass alle im Prinzip auf dem gleichen Stand sind, dass das auch übergreifend funktioniert. Also zum Beispiel, wenn jetzt irgendwo in einem bestimmten Bereich der Bus hier, der von der SWU bereitgestellt wird, nach Biberach fährt, dass der auch dort irgendwo vielleicht Leute aufsammelt oder wie auch immer. Gibt es da so einfach so eine übergreifende ständige Planung, dass die miteinander auch online irgendwie sich abstimmen oder geht das über Sie oder wie?
Also wir haben im Ding bestimmt 5 bis 6 verschiedene Schuhfixes pro Woche, die auch von unterschiedlichen Leuten wahrgenommen werden, die eben dann zum einen, es ist eine Runde mit Verkehrsunternehmen und den Gebietskörperschaften, also den Landkreisen der Stadt Ulm, gibt eine andere Runde mit den Nachbarverkehrsverbünden, es gibt eine baden-württembergweite Runde, es gibt eine bayernweite Runde der Geschäftsführer, es gibt eine Runde, wo wir uns auf Marketing-Ebene unterhalten. Also es gibt die allerverschiedensten Schuhfixes zu allen möglichen Themen, die man sich nur vorstellen kann. Und man muss immer schon gucken, ob man an einem bestimmten Tag noch Zeit zwischen 2 Schuhfixes hat, um irgendwas Normales noch zu schaffen. Ja. Also, aber auf der anderen Seite, diese Abstimmung ist extremst wichtig, um überhaupt ein Stück vorwärts zu kommen, weil aus diesen Terminen ganz einfach jede Menge Wissen hervortritt, dass man einfach für die Bewältigung dieser Aufgaben dringend braucht.
Mhm. Wie ist das? Haben Sie dann auch wissenschaftliche Beratung zur Hand? Ich meine, wenn ich heute ins Fernsehen gucke, abends, es sind immer wieder, wenn es ums Thema Corona geht, die gleichen Koryphäen, die auch zu dem Thema irgendwie eine Einschätzung geben. Ist das dann auch ein Punkt, wo Sie sagen, wir greifen jetzt auch auf irgendwo Herrn Lauterbach zum Beispiel zurück oder entsprechend Koryphäen, nee, die es gibt, Herr
Kekulé,
wie
sie
alle heißen, die dann auch im Prinzip sagen, das macht Sinn. Oder ich erinnere mich, Anfang letztes Jahr war ja auch dann die Diskussion, Maske ja, Maske nein, macht Sinn, macht keinen Sinn. So unterschiedliche wissenschaftliche Einschätzungen, dass man sich dann auch eben an der Stelle rat oder holt oder absichert und sagt, das sagt jetzt das Unternehmen, die Person oder die Koryphäe so und so, oder das sagt jetzt dieses Forschungsprojekt oder eben diese Studie, da gibt es ja auch immer wieder auch neue Erkenntnisse, irgendwie, dass man sich da auch, dass sie sich da absichern können oder auch wissenschaftlich beraten lassen können.
Das macht natürlich nicht der Ding, aber die Branche macht's. Mhm. Ja, also vor kurzem kam eine Veröffentlichung an die Öffentlichkeit der Charité Research Organization. Das ist also so ein Forschungsinstitut, das mit der Berliner Charité eben zusammenarbeitet oder bei ihr angesiedelt ist oder wie auch immer. Und die haben sich mit einer Studie beschäftigt, die verglichen hat die Infektionsrate bei ÖPNV-Fahrgästen und bei Berufspendlern, die mit dem Bus fahren, die mit dem eigenen Auto fahren natürlich. Diese Studie hat erfreulicherweise ergeben, dass es eben dazu keiner signifikanten Unterschieden kommt. Also die Aussage war, Fahrgäste, die im Nahverkehr unterwegs sind, die stecken sich nicht häufiger oder weniger häufig an, wie Leute, die tagtäglich mit dem eigenen Auto unterwegs sind und dadurch eben viel weniger in Kontakt kommen. Leider muss man sagen, ist diese Studie auch so, als sie am Markt war, auch schon wieder angegriffen worden, weil gesagt worden ist, da fehlt so der richtige wissenschaftliche Ansatz und von einem Ergebnis kann man erst sprechen, wenn verschiedene andere Wissenschaftler das Ganze unter die Lupe genommen haben und dann bestätigt haben, was da drin steht. Und es waren auch viel zu wenig Fahrgäste, die untersucht worden sind. Die Gruppe der Probanden war viel zu klein. Dann kann man sagen, gut, ja, mag schon sein. Trotzdem ist es ein Ergebnis, das neben vielen anderen Ergebnissen steht, das auch die weltweit durchgeführt worden sind und die eigentlich immer wieder zum Ausdruck gebracht haben, dass man nicht festgestellt oder nicht fest hätte stellen können, dass Fahrgäste, aber auch die Angestellten, also die Bediensteten, die Betreuer in den Zügen oder auch die Fahrer in den Bussen, dass die in irgendeiner Art und Weise ein Cluster bilden würden, die erheblich stärker betroffen sind als andere Gruppen.
Das heißt, nach einem Jahr letztendlich hat sich an der Stelle so das wahrscheinlich bestätigt. Also ist es aus wissenschaftlicher und aus Ihrer Erkenntnis und Sicht heraus absolut vertretbar, mit Bus und Bahn weiterzufahren oder mit Bus und Nahverkehr zu nutzen. Es gibt keine wissenschaftlichen Belege, dass es besonders kritisch oder Probleme irgendwie verursacht oder dass an der Stelle jetzt besonders zum Beispiel Fahrer irgendwie krank wurden. Das ist so nicht. Also man kann einigermaßen guten Gewissens in Bus und Straßenbahn steigen.
Also das würde ich mit vollem guten Herzen unterschreiben, ja.
Mhm. Wir sprechen noch in der letzten Viertelstunde mit meinem Gast, mit dem Markus Zimmermann, über die Thematik, die letztendlich in dem ganzen Kontext von Verkehrswende, von Klima, irgendwo letztendlich auch eine Herausforderung darstellt an Ding und an die ganzen Verkehrsbeteiligten oder an die Verkehrsmacher. Da wollen wir auch mal ein bisschen über aktuelle Themen und über Ihre Gedanken, Herr Zimmermann, zu dem Thema sprechen. Denn, wie schon gesagt, alle sprechen gerade über das Klima. Es wird sehr, sehr viel in Richtung Einsparung von CO2, Nutzung eben von öffentlichem Personennahverkehr gesprochen mit dem Ziel genau diese Einsparung, das heißt Herausforderungen, die auch auf Sie zukommen, Pläne, Konzepte, die gefragt sind. Sprechen wir einfach ein bisschen darüber, was Sie da gerade so bewegt, was Sie vielleicht an der Stelle schon sagen können, was vielleicht schon konkret irgendwo in Aussicht ist oder was einfach dazu berichten gibt.
Na gut, die Frage, die jetzt immer häufiger gestellt wird, ist, wie geht es denn jetzt nach Corona weiter? Was ist da los, vor allem auch im Nahverkehr? Was wird sich ändern? Was wird sich bessern vielleicht? Und da muss man vielleicht sagen, dass in den Monaten vor der Pandemie eigentlich der Nahverkehr auf einem ganz guten Weg war. Ja, es gab, egal auf welcher Ebene, auf Landesebene, auf Bundesebene, viele Signale, dass auch mehr Geld zur Verfügung gestellt wird, um die verschiedensten Maßnahmen umzusetzen, zu fördern, auf den Weg zu bringen. Und die Pandemie hat das natürlich alles wieder erstmal, diese guten Ansätze, auch diese Mehrung der Fahrgäste, ja, abgewürgt, kann man sagen. Und jetzt muss man halt gucken, wie es weitergehen wird, wenn, ich sag mal, alle geimpft sind, wenn die Angst vor der Infektion vorbei ist, wenn es kein Homeschooling, kein Homeoffice mehr gibt, wenn es wieder Anlässe gibt, Bus und Bahn zu fahren. Und die Frage ist, wird es dann so weitergehen wie vorher oder muss es besser werden? Und ich glaube schon, dass wir ja momentan nicht nur eine Krise haben, die Pandemie, sondern eigentlich schon längst eine zweite Krise, nämlich die Klimakrise. Und das ist auch nicht bekannt seit ein paar Jahren, sondern wenn man sieht, wo zum ersten Mal die Feststellung getroffen worden ist, dass der CO2 dass der CO2-Ausstoß zu Problemen führen wird, das war in den 60er Jahren. Mhm. In den 60er Jahren haben wir schon gesagt, in den 2000ern, da werdet ihr irgendwann mal ein Problem haben. Denkt schon mal dran, ja, aber es hat natürlich jahrzehntelang keiner dran gedacht. Und durch die beiden extrem warmen Sommer 2018, 2019 kam das Ganze eigentlich jetzt mal wieder so richtig zur Sprache und zur Geltung. Und ja, wenn man den CO2-Ausstoß wirklich massiv reduzieren will und muss, dann spielt die Verkehrspolitik da eine ganz tragende Rolle. Und es ist ja da der Begriff der Verkehrswende steht im Raum. Und Verkehrswende heißt eben, dass der Verkehr, die Mobilität an sich dazu beitragen muss, dass der Ausstoß von CO2 baldmöglichst massiv reduziert wird. Mhm. Bloß die Frage ist, wie können wir diese Verkehrswende herbeiführen? Und das ist natürlich erstmal eine politische Frage, es hat politische Tragweite und endet eigentlich ganz banal in der Feststellung, dass wir viel mehr Angebot und viel mehr Qualität für unsere Fahrgäste brauchen. Angebot und Qualität sind das A und O, um Fahrgäste zu gewinnen. Weniger der Preis. Ich bin der Meinung, dass der Preis auch eine Rolle spielt, aber nicht die tragende Rolle. Leute sind bereit dafür, Geld auszugeben, um von A nach B in Bus und Bahn zu kommen, wenn Angebot und Qualität stimmen. Mhm. Es muss also erreicht werden, mehr Angebot und Qualität zu bekommen. Und ja, dazu muss man ganz klar sagen, ist Geld erforderlich. Geld, um eben Dinge zu verbessern oder einzurichten wie Infrastruktur, das Angebot an sich, aber auch Digitalisierung und ein Ding, das sich umweltverbunden nennt. Denn die Mobilität der Zukunft, die wird sich nicht bloß im Bus oder im Nahverkehrszug abspielen, sondern Mobilität wird extrem vielgestaltig werden. Vor allem werden sich bedarfsgesteuerte Angebote entwickeln müssen, um im ländlichen Raum ein Angebot zu schaffen, das es jetzt ja, bei weitem noch nicht gibt. Mhm.
Da gibt's wahrscheinlich da bei Ihnen schon, ja, mit Größe angelegt, mit Zeit, mit Planung, auf halt Zeit, mit Meilenstein, irgendwie konkret, irgendwie dann Punkte, oder wie, also wie konkret ist sowas schon, wie abstrakt ist sowas schon? Ich meine, die Zielsetzung, Sie sagen im Prinzip, das Problem als solches ist schon seit 60 Jahren ein Thema oder ist schon bekannt, mhm. aber jetzt einmal, um die relativ, ja, in zeitnahen, in die Realisierung zu bekommen, in irgendeiner Weise, ja, wirklich etwas, wo man sagen kann, das ist geschafft. Von jetzt bis dahin ist es ja ein gewisser Weg, der mit bestimmten, ja, Zeiten, mit Meilensteinen, mit Aktionen, vielleicht auch mit Beschaffung von Hardware zu tun hat. Wie konkret ist das Ganze? Ich sage, die Politik ist natürlich ein wesentlicher Faktor. Zumindest in Baden-Württemberg wurde gerade gewählt, wurde auch ein Koalitionsvertrag unterschrieben. Ich glaube, das Thema Nahverkehr ist auch sogar ein Belang, wenn ich da richtig informiert bin. Also wie konkret ist es schon oder ist es noch sehr viel auch im Abstrakten?
Na gut, die Mobilität oder der Nahverkehr, die spielt sich auf extrem vielen Ebenen ab. Sie haben es gerade angesprochen, der Koalitionsvertrag, der setzt Maßstäbe, der setzt großmaßstäbliche Ziele. Wir hier als Verkehrsverbund sind ja mehr oder weniger nur die, die umsetzen, was unsere Gesellschafter ins Aufgabenbuch schreiben. Das heißt, wir haben ganz klar konkrete Projekte, die wir umsetzen wollen, die zu diesem Thema Verkehrswende beitragen sollen und hoffentlich beitragen werden. Dazwischen gibt es aber ganz viele andere Player, die ihre eigenen Ziele haben, die natürlich auch am selben Strang ziehen, die das aber aus ihrer eigenen Warte betrachten, wie zum Beispiel die Aufgabenträger im straßengebundenen ÖPNV, also die Landratsämter, die in den letzten Jahren auch erheblich mehr an Power bekommen haben, um Dinge durchzusetzen, um eigene Ziele durchzusetzen, um Projekte durchzusetzen, um den Nahverkehr besser steuern zu können wie in den Vorjahren. Ich habe gerade von Aufgaben gesprochen, die wir als Ding übernommen haben und umsetzen wollen. Da kann ich ganz konkret zwei Dinge vielleicht schon ansprechen. Eine Sache, die gleich jeder weiß, was er sich darunter vorstellen kann, vielleicht ist das Thema elektronische Tickets.
E-Ticket.
Viele kennen ja noch die Ding-Card von ja, die es auch lange Zeit gab und dann mal irgendwann abgeschafft werden musste, weil sie aus technischen Gründen nicht mehr sicher war.
War, glaube ich, Thema unserer letzten Sendung vor zwei Jahren.
Genau, wo wir dann aber eben leider nicht aufgrund von nicht zur Verfügung stehender Finanzierung, aufgrund von weggefallenen Fördermitteln, nicht in der Lage waren zu sagen, wir haben gleich ein Anschlussprojekt, das genauso gut ist oder vielleicht noch viel besser. Sondern es hat jetzt eben leider einige Jahre gedauert. Aber wir sind jetzt da um einige Schritte weiter und werden, wenn alles gut geht, sage ich mal, wenn nichts noch total in die Hose geht oder Bahn geht, im kommenden Jahr, im Laufe des kommenden Jahres, eine Zweierlei anbieten können. Nämlich zum einen für die Stammgäste, für die Stammkunden, also für die Leute, die mit Jahreskarte fahren oder für die Leute, die mit Schülermonatskarte fahren, die bekommen eine Chipkarte in die Hand. Mhm. Eine Chipkarte, die, wo ihre Daten abgelegt sind, also wo draufsteht, kodiert natürlich, digital kodiert. Hier, ich bin Markus Zimmermann und ich habe eine Fahrtberechtigung für ein Jahr für das Stadtgebiet Ulm-Neu-Ulm. Das steht so mehr oder weniger verschlüsselt, kodiert auf dieser Karte und die halte ich dann an ein Lesegerät hin, in einem SBU-Bus meinetwegen, und dann leuchtet da ganz vereinfacht gesagt ein grünes Licht auf. Das heißt, und ich sage dem Fahrer, okay, der ist okay, den lasse ich durch. Wenn ein rotes Licht aufblinken würde, dann hieße das, okay, der Zeitraum stimmt nicht oder der Geltungsbereich stimmt nicht und du darfst jetzt erstmal nicht mitfahren. Ne?
Das heißt, es ist so ein Kärtchen, so wie eine Bankkarte von der Form auch, und da ist eben alles drauf, halt wie so ein kleiner Ausweis und Vereinsausweis, das gibt es mittlerweile auch. Und das ersetzt dann zum Beispiel, ich habe ja diese Jahreskarten, wo ich jeden Monat so ein Stückchen, so ein kleines Stück Papier eben tauschen muss, was eben Ding draufstehen hat, dann steht da drauf, Monat, aktuell dann eben.
Ich hatte erst heute einen Menschen, der mir geschrieben hat und gesagt hat, wann dieses Papier, ich bin Jahreskartenkunde, wann bietet ihr endlich was Modernes an?
Ja.
Weil natürlich, es ist fast schon anachronistisch, diese Papierabschnitte da handhaben zu müssen.
Die noch nicht mal fälschungssicher, wenn ich das richtig weiß.
Also fälschungssicher würde ich mal sagen, man muss schon extremst gut sein, um die wirklich fälschen zu können.
Ja.
Ich sage Ihnen jetzt nicht, warum.
Nee, ich weiß, ich habe mal über zig Ecken gehört, dass irgendwo jemand vorgehalten bekommen hat, die sei nicht echt, die sei quasi kopiert, und war sie wohl nicht. Mhm. Aber im Prinzip, das wohl hieß es da ja, es wird wohl auch probiert, dass die Leute es einfach in Scanner legen. Aber,
also Jahreskarten sind mit mehreren fälschungssicheren Merkmalen ausgestattet. Mhm. Und ich würde mal sagen, dass es so gut wie nicht möglich ist, mit vertretbarem Aufwand die zu fälschen. Also ich würde es ausschließen. Aber das ist nicht so der Punkt. Der Punkt ist wirklich der, dass es für die Fahrgäste viel, viel attraktiver ist, mit so einem Chipkärtle rumzulaufen, das auch selber über ein Portal meinetwegen dann auch verwalten zu können, als immer wieder darauf achten zu müssen, oh ja, jetzt ist Monatsende, ich muss den nächsten Abschnitt einstecken oder ich habe die mitgewaschen oder was weiß ich, was passiert ist. Ja, passiert alles. Und das passiert dann bei dieser Chipkarte nicht mehr. Und das Zweite ist, wir haben ja nicht bloß Stammkunden, sondern auch Gelegenheitskunden, für die es viel wichtiger ist, einen einfachen Zugang auch zu anbieten zu können, weil der Tarif, eine Preisermittlung ist oftmals nicht so ganz einfach, im Stadtverkehr vielleicht schon, wenn sie aber über Ulm hinausfahren, vielleicht dann eben erst recht, und deshalb wird es da eine App geben, neben der bereits bestehenden Handy-Ticket-App, wo sie aber auch Start und Ziel eingeben müssen, bevor es losgeht. In dieser neuen Art von App müssen sie die noch öffnen, wischen auf ich bin eingestiegen, wischen dann, wenn sie ausstiegen, auf ich bin ausgestiegen, und den Rest erledigt eben das System. Das heißt, diese App ist in der Lage zu erkennen, von wo nach wo sind sie gefahren, kann dann automatisch den Preis ermitteln und dann eben auch das Geld einziehen. Sie müssen sich nicht mal mit der Frage beschäftigen, was für ein Tarif gilt da, wie teuer ist das, habe ich überhaupt das richtige Ticket. Also es ist schon eine extreme Vereinfachung des Zugangs zum Thema Nahverkehr.
Ja.
Für diejenigen, die sich wirklich nicht damit beschäftigen wollen, die sagen, ich fahre nur sehr selten, aber dann will ich mich nicht groß großen Kopf machen müssen, was dann der richtige Tarif ist, sondern ich will einfach nur fahren. Für die gibt es dann ein Angebot, das, glaube ich, um einiges attraktiver ist, wie auch die vorhandene Ding-App.
Mhm. Super natürlich für Leute jetzt mit Smartphone. Wie ist das natürlich? Es gibt dann der älteren Generation. Mhm. Wir haben uns zum Beispiel auch mal bei Ihnen damals bei Ding getroffen, weil meine Mutter zum Beispiel mit ihrem Handy nicht klar kam mit diesem ganzen Thema. Sie erinnern sich vielleicht noch ganz vage. Ja. Kurz gesagt, jedenfalls, wie kommen jetzt Menschen, die jetzt kein Smartphone haben und keine App nutzen können, dann in den Komfort oder in die Möglichkeit, sowas zu nutzen?
Es wird da keinen disruptiven Wandel geben, in dem Sinn, dass es auch keinen Papierfahrschein gibt, jedenfalls nicht mehr für spontane Kunden, sondern die Möglichkeit, beim Busfahrer oder beim Fahrscheinautomaten einen Fahrschein lösen zu können, die wird sicherlich auf unbestimmte Zeit noch geben müssen.
Also muss sich keiner wirklich Gedanken machen. Also das ist das Thema, oder das Thema ist auf jeden Fall sicher. Ich habe noch ein Stichwort stehen, so auf die letzten 2,5 Minuten. Da haben wir vorher was aufgeschrieben. E-Fahrgastanzeiger. Ist das?
Noch weiteres Projekt, das wir nächstes Jahr dann umsetzen werden, ist, wer immer in Ulm schon an der Haltestelle gestanden ist, schätzt es, wenn er den Anzeiger sieht und sieht, der Bus, der kommt in 4 Minuten oder in 10 Minuten. Also er weiß, er kann sich ziemlich genau darauf einstellen, wie lange noch warten muss. Und das ist vor allem halt dann auch interessant, wenn es zu einer Verspätung kommt, weil dann auch dann weiß man, auch wenn es eine Verspätung gibt, aber wenigstens weiß ich dann auf die Minute genau, wann der Bus kommt. Und in der Region, in den Landkreisen gab es sowas mit Ausnahme der Bahnhöfe und der Bahnhalte noch nicht. Das heißt, die Städte und Gemeinden im Main-Donau-Kreis, Landkreis Biberach, Landkreis Neuwied haben das bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen noch nicht gehabt. Und gemeinsam mit den Kommunen, auch gefördert durch Bund und Länder, wird es nächstes Jahr auch über 300 von solchen DFI-Anzeigern geben, um eben einfach auch mehr Verlässlichkeit zu demonstrieren, um zu sehen, Leute, der Bus ist vielleicht heute mal nicht pünktlich, aber ihr müsst nur noch 2 Minuten warten und dann ist er auch da.
Ja, Thema Warten bzw. auf die Uhr gucken haben wir auch gerade tatsächlich als Thema. Wir sind tatsächlich mit unserer Plattform schon wieder durch. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute da waren, uns aufs Laufen gebracht haben, was das Thema Ding und alles drumherum inklusive Corona betrifft. Mein Name ist Michael Trost, das war's für heute in Plattform. Zu sagen nochmal, mein Studiogast war heute
Markus Zimmermann und auch ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören.
Vielen Dank und das war's für die Woche mit der Plattform. Wir sagen Tschüss, um 17 Uhr geht's im Programm weiter. Bleibt dran.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.